Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 271, Apostelgeschichte 12, 1-7.
Gott greift in die Geschichte ein, auch heute noch.
Können Sie sich erinnern, dass Gott schon einmal direkt in Ihrem Leben hilfreich eingegriffen hat? Wenn ja, waren Sie darüber erstaunt oder zumindest dankbar? Haben Sie es zuvor schon für möglich gehalten? Heute hören wir eine Geschichte, die total unglaubwürdig klingt. Aber so wie sie erzählt wird, spricht alles dafür, dass sie wirklich passiert ist. Aber auch damals war es für diejenigen, die eigentlich schon eine Menge Wunder gewöhnt waren, absolut keine Selbstverständlichkeit. Erzählt wird dieser Vorgang in der Apostelgeschichte, Kapitel 12. Da heißt es: Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen. Denn er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach: Steh schnell auf! Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm: Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor dem Tor. Sie aber sprachen zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie: Es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Ja, eine spannende Geschichte. Die könnte man problemlos verfilmen. Sie passt in viele Geschichten, die auch heute verfilmt werden, von irgendwelchen Wundern, die irgendwelche mächtigen Gestalten durchführen. Aber es muss offensichtlich irgendetwas Geschichtliches gewesen sein. Aber um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir das mal ein bisschen einordnen. Da geht es um Herodes, da geht es um Jakobus und dann nochmal um einen anderen Jakobus. Fangen wir mal bei den Herodes an. Wenn man Herodes hört, dann denkt man, ja, das ist ja offensichtlich eine ziemlich langlebige Gestalt, die hat alles Mögliche gemacht und die war schon vor der Geburt tätig von Jesus und dann danach, jetzt ist Jesus schon gekreuzigt worden und danach, jetzt lebt er immer noch eindeutig nicht. Es gibt eine Menge verschiedener. Fangen wir mal beim ersten an, Herodes der Große. Das ist auch derjenige, der diesen Tempel in dieser Pracht hat erbauen lassen. Der starb relativ bald nach Jesu Geburt und dann wurde sein Gebiet aufgeteilt. Unter den Söhnen, die quasi übrig geblieben sind, denn zwei von denen ließ er vorher schon aus seinem Wahn heraus töten. In den Herodes Archelaos, da wurde Judäa ihm zugeschlagen. Dann gab es den Herodes Philippos, der bekam das Gebiet so östlich des Sees Genezareth. Dann gab es den Herodes Antipas, der war für Galiläa unter anderem zuständig. Ja, und dieser Herodes Antipas, der wäre auch gern König geworden, hat also sich diesen Titel von Rom erbettelt, hat ihn aber nicht bekommen. Der blieb immer nur Tetrarch, also Vierfürst. Er wurde auch später verbannt und mitverantwortlich dafür war nämlich sein Neffe, also Enkelsohn von Herodes dem Großen, nämlich der Herodes Agrippa der Erste. Um den handelt es sich bei unserer Geschichte. Der ist ebenfalls in Rom aufgewachsen, war mit dem Kaiser, späterem Kaiser Caligula gut befreundet und auch mit seinem Nachfolger Claudius. Und er übernahm dann später, so ungefähr im Jahr 41, alle bisherigen anderen herodianischen Territorien und bekam sogar einen Königstitel. Ja, jetzt ist die Zeit schon ein bisschen fortgeschritten und die Situation ist ja so, dass ursprünglich die urchristliche Gemeinde sich immer im Tempel getroffen hat. Sie verstanden sich als Juden, selbstverständlich, denn es ging ja um ihren Messias und dieser Messias ist ja im Alten Testament angekündigt worden. Aber inzwischen hat sich eine deutliche Entfremdung etabliert zwischen den jüdischen und den judenchristlichen Gemeinden. Und insofern klappte das nicht mehr mit dem Tempel. Da trafen sie auf Feindseligkeit und sie waren jetzt auf größere Privathäuser angewiesen. Ja, und dieser Agrippa, Herodes Agrippa, der kennt natürlich auch so die jüdische Art. Der hat schon davon gehört oder manches vielleicht auch miterlebt, wie jüdische Proteste aus religiöser Empörung alles so sein könnten. Zum Beispiel gegen den Herodes Antipas, der ja einen doppelten Ehebruch begangen hatte. Da gab es auch enorme Empörungen und deswegen hat sich ja auch dann Johannes der Täufer gegen ihn gewandt und ist deswegen hingerichtet worden. Und diese Empörung, die ging dann immer bis knapp zum Aufstand. Insofern wusste er, wenn er sich mit den entsprechenden etablierten Kreisen, den religiösen Kreisen gut verstand, dann hatte er auch seine Ruhe. Also er hatte ein Bedürfnis, sich politisch beliebt zu machen. Und aufgrund dessen startet er jetzt eine Verfolgungswelle dieser Sekte gegenüber, die dann später Christen genannt wurden. Da lässt er zum Beispiel den Jakobus mit dem Schwert hinrichten. Das ist jetzt der Jakobus, der Bruder von Johannes, die Donnersöhne, also die Söhne des Zebedäus. Ja, das war eine Angelegenheit, die offensichtlich große Freude hervorrief. Und weil das der Fall war, nimmt er jetzt auch Petrus gefangen und will jetzt hier auch so etwas wie einen Schauprozess veranstalten. Das war jetzt kurz vor dem Pessachfest. Und das weist eigentlich darauf hin, dass er jetzt erst einmal gerade diese leitenden Personen im Auge hatte, also die Gemeindeleitung. Ja, und Petrus ist jetzt gefangen genommen und zwar auf absolut höchster Sicherheitsstufe, die überhaupt möglich ist. 16 Soldaten, jeweils 4 in 4 Schichten, also die wechseln sich alle 6 Stunden ab. Und 2 waren direkt neben Petrus und er war mit Ketten gefesselt, vermutlich an diesen Soldaten. Und dann standen auch 2 dann vor der Kerkertür. Währenddessen fand jetzt das Passafest statt, also Pessachfest, und zwar von der Gemeinde. Der Begriff Gemeinde, der wird ja manchmal auch wieder mit Versammlung übersetzt. Eigentlich steht hier Ekklesia. Heute wird das gerne mit Kirche übersetzt, aber so etwas wie eine Kirche gab es damals nicht. Es waren einfach schlichtweg Menschen, die sich versammelt haben. Ja, und sie haben sich natürlich auch versammelt. Und sie beteten während dieses gesamten Festes. Ja, und in der Nacht vor dem anberaumten Prozess, da passiert's nun. Der Engel kommt. Petrus scheint also da offensichtlich ziemlich innerlich friedlich gewesen zu sein. Er schläft also fest. Das heißt, er hat offensichtlich dort schon ein kindliches Gemüt entwickelt. Ja, ich bin jetzt gefangen, aber ich ruhe. Eigentlich in der Geborgenheit Gottes. Er schläft und da muss er so durch Anstoßen geweckt werden. Es reichte nicht aus, ihn anzusprechen. Also hat ihn der Engel in die Seite gepufft. Ja, er wacht auf, ist total schläfrig, ist beeindruckt von dem Licht und denkt jetzt erst einmal, ja, jetzt habe ich wieder eine Vision, hat er ja schon mehrfach, also einen Traum. Und weil er nicht wusste, was er tun sollte, und weil der Engel seinen Zustand natürlich genau festgestellt hat, weist er ihn jetzt Schritt für Schritt an, das Notwendige zu tun. Also, steh mal auf. Jetzt gürte dich, also damit das Gewand selber, dass man nicht darüber stolpert, dass man dann den Gürtel umlegt. Zieh dir die Schuhe an. Wirf deinen Mantel dir über. Und jetzt folge mir. Die Ketten fallen ab. Die Türen oder die Gitter oder was das jeweils war, die gehen von alleine auf. Und was mit den Soldaten oder den Wachen? Die dürften wie narkotisiert gewesen sein. Petrus geht also mit, so eher so traumwandlerisch, denn man macht das ja, was in einer Vision stattfindet. Zuletzt gehen sie durch das eiserne Tor, das Außentor zur Stadt hin, das sich von selbst öffnet. Sie gehen noch eine Gasse weiter, dass man so das aus dem Auge verliert. Und dann ist der Engel weg. Er hat seinen Job gemacht. Er macht da jetzt keinen großen Aufstand oder verabschiedet sich gar nicht, sondern er ist ganz sachlich, er erfüllt seinen Auftrag. Jetzt wacht Petrus auf. Also eigentlich, er realisiert überhaupt erst, dass das, was er jetzt erfahren hat, wirklich Realität ist. Aha. Er ist beeindruckt natürlich, klar. Was macht er jetzt als nächstes? Er geht zu dem Versammlungsort, den er kennt. Und das war das Haus der Maria. Und zwar, das war die Mutter von Markus Johannes. Vermutlich der Markus, der auch das Markus-Evangelium geschrieben hat. Vermutlich derjenige, der dann auch eine Weile mit Paulus und Barnabas zusammen auf Missionsreise war. Das weiß man nicht hundertprozentig, aber immer wenn Markus mit Beinamen Johannes genannt wird, ist das das vermutlich. Ja, und seine Mutter hieß Maria, was ja auch irgendwie seltsam ist, weil normalerweise wird eine Frau definiert durch ihren Ehemann, also die Frau von. Aber entweder spielte der gar keine Rolle, während Markus Johannes eine große Rolle spielte, oder er war schon verstorben. Insofern, der Ehemann wird also hier ganz konkret weggelassen. Aber dieses Haus muss schon ein ziemlich großes Haus gewesen sein, denn es hatte einen ziemlich großen Hof mit Mauern, also umfriedet, mit einem Außentor. Man konnte also nicht direkt am Haus anklopfen, sondern musste an das Außentor anklopfen, was Petrus auch macht. Und jetzt kommt eine, ja, Magd, Sklavin, egal, jedenfalls eine der Bediensteten. Rode heißt sie auch noch. Ja, warum wird sie denn jetzt hier beim Namen genannt? Reicht das nicht aus, dass man jetzt sagt, eine Magd kommt? Nein, das ist eine Person, eine konkrete, historische, reale Person. Lukas, der ja die Apostelgeschichte geschrieben hat, dem geht es immer darum, die geschichtliche Wahrheit zu betonen. Und er hat sich alle Informationen von den Augenzeugen geholt, die er kriegen konnte. Ja, und wer war das? Rode war das, die hat das aufgemacht. Ja, und insofern nannte er sie mit dem Namen, um deutlich zu machen, alles das ist Realität, geschichtliche Wahrheit. Sie erkennt natürlich die Stimme von Petrus, ist begeistert, rennt zurück und vergisst dabei, das Tor zu öffnen. Naja, wenn man sich so eine Geschichte ausdenkt, dann würde man sie jetzt nicht so trottelig darstellen oder so eine Art von Humor einbringen, sondern man würde das irgendwie schöner erzählen. Aber sie hat es wirklich vergessen. Also ist die Wahrscheinlichkeit auch ziemlich groß, dass es wirklich passiert ist. Sie meldet, Petrus steht vor der Tür oder vor dem Tor. Naja, die Reaktion, du bist verrückt. Aber sie lässt sich da nicht einschüchtern. Sie ist da ganz, doch, wirklich. Sie besteht also darauf. Jetzt sind sie alle irritiert, jetzt suchen sie nach einer Erklärung. Und dann kommen sie dann auf sowas wie, vielleicht ist das sein Engel, der mit seiner Stimme spricht oder irgendwas. Wenn man total verwirrt ist, dann gibt es so manche Erklärungen, die man sich dann auch bei Bedarf aus dem Finger saugt. Jedenfalls, sie scheinen nicht so sehr davon überzeugt zu sein, dass ihr Gebet erfolgreich ist. Was macht Petrus? Er klopft natürlich weiter, vielleicht auch ein bisschen lauter. Also gehen sie jetzt alle zum Tor und sie machen auf. Jetzt könnten sie ja sagen, welch ein Wunder, ganz wunderbar, eine spontane Freude, aber sie sind entsetzt und sie müssen offensichtlich ein relativ lautstarkes Entsetzen vorgeboren. Es kann doch nicht sein, das ist doch unmöglich. Sodass Petrus gezwungen war, mit einer vielleicht dort typischen Geste Schweigen anzuweisen. Eine Handbewegung. Gut, wahrscheinlich gehen sie rein und er wird drinnen erzählen, was passiert ist. Und nachdem er das gemacht hat, weist er sie an, alles auch den anderen zu erzählen und betont dabei explizit, es dem Jakobus zu erzählen. Also natürlich nicht dem Jakobus, der mit dem Schwert vorher getötet wurde, sondern einem anderen Jakobus. Und die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß, dass damit dieser sogenannte Herrenbruder, also vermutlich Stiefbruder, gemeint ist. Also der Jakobus, der dann später, wie man dann in der Apostelgeschichte auch lesen kann, eine ziemlich große Rolle in der Gemeinde gespielt hat. Warum er jetzt ihn explizit erwähnt, vielleicht will er damit deutlich machen, ja, er wird jetzt meine Rolle jetzt hier als Leiter ausfüllen, also vergesst nicht, es ihm zu erzählen. Und dann verlässt er Jerusalem. Vermutlich, um weiterer Verfolgung zu entgehen. Denn der Herodes, der hat dann versucht, ihn holen zu lassen, was nicht geklappt hat. Und die Soldaten, naja, was passiert römischen Soldaten, wenn sie einen Gefangenen entkommen lassen? Klar. Ja, was ist der Sinn für uns heute? Das ist eine interessante Geschichte. Hier ist etwas, was vielen Menschen heute Schwierigkeiten bereitet, nämlich, da wird doch wirklich behauptet, dass Gott in die Geschichte ganz direkt, knallhart eingreift. Tja, wenn Gott eingreift, mit welchem Zweck? Ist es denn so, dass wir, wenn wir nur kräftig genug beten, wir all das Unheil, das uns eventuell treffen könnte, dass wir das abwenden können, weil Gott eingreift angesichts dessen, wie wir beten? Mit Sicherheit nicht. Es geht nämlich hier ihm gar nicht darum, jetzt das Überleben Einzelner zu sichern. Das ist ja gar nicht sein Ziel, wenn er in dieser Welt eingreift. Was kann denn das Ziel sein? Mit Sicherheit geht es darum, dass da, wo er eingreift, es um die Wirkung, die in dieser Welt dadurch entsteht, also der Wirkung praktisch in der Geschichte dieser Welt, dass das ihm das Wesentliche ist. Denn er greift ein, da wo es Weichenstellungen gibt, wo es so oder so gehen könnte und er dafür sorgt, dass es nicht so, sondern anders passiert. Denn ihm liegt sehr daran, dass diese Welt als ein Schulungsort für die Menschen so aussieht, wie er es braucht für die Menschen, die dann geboren werden. Und insofern ist es klar, dass er, weil er genau weiß, wie diese Welt letztendlich trotz der Freiheit derer, die darin handeln, aussehen soll, dass er gezielt eingreift. Aber natürlich nicht so, dass man normalerweise immer sieht, hier hat Gott wieder eingegriffen. Bei Jakobus, dem Bruder von Johannes, hat er nicht eingegriffen und verhindert, dass er mit dem Schwert hingerichtet wurde. Petrus hat er jetzt auf diese geheimnisvolle Art und Weise befreit. Er hat die Geschichte erzählt. Ob andere daran glauben oder nicht, spielt gar keine Rolle. Er hat auch weiter eingegriffen. Agrippa zum Beispiel, also Herodes Agrippa, der hat sich gern inszeniert, jetzt auch vor den anderen Leitungspersonen der umgebenden Königreiche oder Herrschaften. Und da hat er einmal sie alle eingeladen, hat dabei jetzt ein ganz besonderes Kleid angezogen, mit Silberfäden durchwirkt. Und als die Sonne dann kam, da entstand so ein richtiges Strahlen um ihn herum. Und dann wurde er so bewundert, dass er so göttlich sei. Und er ist so wunderbar. Und er hat natürlich nicht widersprochen, klar. Und seine Göttlichkeit wurde dann sehr bald beendet. Dadurch, dass er sozusagen auf der Bühne umgekippt ist, starke Bauchschmerzen und letztendlich ist er qualvoll gestorben. Also, wenn Gott will, greift er ein. Und es gibt, wenn es um die Geschichte geht, immer Situationen, in denen es um Weichenstellungen geht, die bestimmend sind für das, was dann geschieht. Schauen wir uns mal so ein paar typische Einflüsse an. Das sind dann natürlich jetzt, wenn es um Kriege geht, dann sind das die Sieg oder Niederlagen. Das hängt davon ab, wie die Umstände sind, ob jetzt trotz Unterlegenheit oder Überlegenheit dennoch ein Sieg möglich ist. Dann geht es auch um den Charakter der jeweiligen Folgegenerationen. Das heißt, wenn der Sohn eines Herrschers, der dann sein Nachfolger wird, einen guten Charakter hat, dann ist das natürlich besser für das ganze Volk, als wenn er einen schlechten Charakter hat. Aber wenn der schlechte Charakter ein Abbild dessen ist, was das Volk auch in sich trägt, dann ist das häufig notwendig, dass es mit dem schlechten Charakter der Folgegeneration konfrontiert wird. Oder ein anderes Beispiel. Ob Anschläge gelingen oder misslingen, das sieht manchmal wie Zufall aus. Ja, die Anschläge auf Hitler beispielsweise, dass sie alle misslungen sind, aber immer ganz knapp, ist ein Beispiel dafür. Und wenn es darauf ankommt, er kann jederzeit, wann er auch nur will, Krankheiten dort wirksam werden lassen, wo Menschen einfach bestimmen und herrschen wollen und dann können sie nicht mehr oder Unfälle geschehen lassen können. Oder Konkurrenzvölker mächtig werden lassen und Konkurrenzherrscher und so weiter und so weiter. Es gibt so unglaublich viele sogenannte Zufälle in der Geschichte, die tatsächlich dazu führen, dass es in die eine oder andere Richtung geht. Und da das nicht nachweisbar ist, dass Gott hier eingegriffen hat, sind es eben Zufälle. Und insofern ist das kein Problem für ihn, diese Zufälle so zu steuern, wie er es letztendlich für richtig hält. Das ist so ähnlich wie bei einem unendlich klugen Schachspieler, der jede beliebige freie Stellung seines Gegners oder aller anderen Gegner, gegen die er gleichzeitig spielt, genau vorausberechnen kann. Sie können völlig frei ihre Züge machen, aber er weiß, welche Züge er als nächstes macht. Und genauso ist das in unserem eigenen privaten Leben, also in der kleinen Geschichte unseres persönlichen Daseins. Jedenfalls, eines können wir sicher sein. Es gibt eine permanente steuernde Einflussnahme in unserem Leben. Unsichtbar, unüberprüfbar. Ständig, da bin ich persönlich sicher, greift er an den entsprechenden Nahtstellen unseres Lebens ein, an den sogenannten Zufallsweichen unseres Lebens, lässt manches gelingen. Manches nur ganz knapp oder leidlich oder scheinbar, lässt vieles auch misslingen. Aber zusätzlich zu diesen Widerfährnissen, also da, wo wir eigentlich ausgeliefert sind, ist auch eine direkte Führung möglich. Einmal die sanfteste Führung, das sind die Ahnungen, die wir manchmal haben, wo wir spüren, dass das eigentlich das Richtige ist, wo wir uns auch häufig gegen diese Ahnungen entscheiden, um dann zu merken, ach, hätte ich doch bloß. Es kann ein sehr deutliches Gespür sein, wenn wir lernen, darauf zu vertrauen. Und manchmal kann es sogar richtig klare Gewissheit sein, die wir dann in diesem Augenblick erleben, wo wir spüren, das ist der richtige Weg, das ist jetzt notwendig. Das müssen wir jetzt sagen, das, was wir tun, das müssen wir jetzt tun, das müssen wir unterlassen. Manchmal gibt es sogar eine richtig ganz klare Sicht für den Sinn und den Zweck dessen, was er jetzt mit uns und mit den anderen, mit denen wir zu tun haben, vorhat. Das heißt, wir sind nicht nur irgendwie ein Spielball irgendwelcher fernen göttlichen Schicksalsmächte, sondern wir erleben hier unsere Ausbildung für unsere Zukunft. Wir sind dazu berufen, Kinder Gottes zu sein. Und deswegen sind wir schon hier und heute aufgefordert, in unserem eigenen Leben mitzugestalten. Wir sollen lernen, uns dabei absolut auf ihn zu verlassen. Also wir sollen Vertrauen lernen, die Hingabe an seinen Willen lernen. Wir sollen ein Gespür für den Segensstrom entwickeln, den er mit seiner Fürsorge in unserem Leben möglich macht. Wir sollen lernen, uns dahin so geradezu einzuklinken oder einzutauchen in diesen Strom. Und dabei dürfen wir natürlich auch unsere eigenen Herzenswünsche mit einbringen, die natürlich nicht erfüllt werden, wenn sie in einem totalen Widerspruch stehen zu dem, was für uns gut ist oder für andere. Aber wenn sie im Einklang mit seiner Liebe stehen und wenn wir Vertrauen darauf haben, dass seine Entscheidungen letztendlich für uns gut sind, dann sind auch unsere Wünsche wirksame Kräfte, auf die er achtet. Diese Versammlung in Jerusalem, diese Ekklesia, hat während des gesamten Pessachfestes gebetet. Aber irgendwie scheinen sie doch nicht so richtig erwartet zu haben, dass ihr Gebet erhört wird. Jedenfalls waren sie zutiefst überrascht. Ja, was sagt Jesus dazu? Er hat da so manches Mal so ganz klare Formulierungen. Matthäus 7, Vers 7 bis 8. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Das kann natürlich nicht gelten für das, was wir jetzt unbedingt für uns haben wollen und was wir glauben, dass für uns und für unser Befinden das Allerbeste ist. Es muss schon so sein, dass es für alle die daran beteiligt sind, das Allerbeste ist. Und dazu brauchen wir natürlich auch ein Gespür, was das Beste ist. Und im Johannesevangelium, Kapitel 14, da hat er Folgendes formuliert: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun.